Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 71. Es wird sehr spannend, denn es gibt Probleme in der Bubble und darüber spreche ich mit Josephine. Bleibt also dran, wenn wir mal klären, was da so problematisch ist. Hallo Josephine.
Hi.
Hey du, ich freue mich sehr, 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 dass du mit dabei bist bei einer Folge Immer Sommer. Es ist die 71, das fühlt sich immer ganz komisch an, wenn ich weiß, dass ich schon 71 Mal mit Menschen gesprochen habe. Teil davon ist natürlich auch der Bene. Aber freue mich total, dass du gesagt hast, ja, ich bin dabei, weil wir sind zu unserem Podcast-Folgen-Aufnahme-Recording gekommen, eigentlich durch die Reaktion von dir auf die letzte Folge. Deswegen schließt sich das mega gut an. Freue ich mich sehr. Aber bevor ich die ganze Zeit rede, kommen wir erstmal zu dir. Josephine, was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
Ich trinke super gern Kaffee, also in allen Varianten, am liebsten iced. Und das ist so auch mein Lieblingsgetränk im Sommer. Und wenn es aber dann nicht mehr so richtig Kaffeezeit ist, dann trinke ich ultra gerne Spezi aus der Dose.
Ach, sehr nice. Also das berühmte Spezi von dieser Marke, die wir so in den komischen Farben, oder ist es egal, was für eine Marke?
Nee, eigentlich schon das in den komischen Farben. Und ich mag es am liebsten, wenn es so zischt, weil dann hat es so diesen, ich trinke so ein Spaßgetränk und da ist aber kein Alkohol drin. Und das mag ich sehr gerne.
Ey, ja, das kenne ich auch. Das sind so Wohlfühlgetränke. Ich bin ein großer Cola-Freund. Das habe ich auch schon mal verraten. Und seit kurzem bin ich bei Cola Zero gelandet und so. Und das feiere ich auch immer noch. Das ist ein bisschen Genuss und ein bisschen Belohnung, ne?
Ja, immer.
Sehr gut. Josephine, ich bin erstens total froh, dass wir mal eine Folge aufnehmen, weil wir haben schon einige Sachen miteinander zu tun oder auf die Beine gestellt, gerockt, wie auch immer man das sagen will. Und darüber habe ich dich kennengelernt. Ich kannte dich nämlich vorher nicht. Was ich von dir sagen kann, ist, ich weiß, du bist Theologin, du studierst, korrekt? Ja. Ich habe mich nämlich gefragt, studierst du noch? Ich glaube ja, ne? Also du bist noch an der Fachhochschule, oder?
Genau, also ich habe jetzt meinen Master begonnen, bin im zweiten Semester inzwischen. Ah, ja. Und genau, das, was ich damit gerade Besonderes mache, wirst du wahrscheinlich schon erzählen, deswegen.
Ja genau, und du bist, das, was ich noch weiß, ist, du bist jemand, der gerne mit Worten arbeitet, das ist bei Theologinnen auch irgendwie gegeben, aber gleichzeitig bist du mir bekannt geworden, indem jemand gesagt hat, oh, wir haben dafür ein Gottesdienstprojekt, das war so ein Online-Gottesdienst von unserer Bundesgemeinschaft, der Bundesgottesdienst 2024, da bist du als Poetry Slammerin aufgetreten mit einem Beitrag und das hat mich sehr beeindruckt. Und wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide zu einem Zeitpunkt in unserem Leben mal StudierendensprecherInnen von der Theologischen Hochschule in Elstal gewesen. Das heißt, ich weiß gar nicht, bist du noch Studierendensprecherin?
Nein, ich war das bis jetzt Dezember letzten Jahres.
Ah ja, okay. Das heißt, wir können richtig über unser Amt in der Vergangenheit sprechen und da auch mal gucken, was das so bedeutet hat. Und so, jetzt hast du aber schon angekündigt, es gibt eine Besonderheit, weil du bist Studentin, die aber mit einer gewissen Anzahl an Stunden schon in Gemeinde arbeitet. Wie geht das denn?
Also offiziell bin ich Werkstudentin. Und das ist möglich geworden durch diesen Strukturprozess, den unser Bund gerade macht, weil die Hochschule sich natürlich auch überlegt, wie kann man sich besser und visionärer auch für Hauptamtliche aufstellen. Ja. Und deshalb kam die Hochschule auf die Idee, ein duales Studium zu realisieren, eigentlich gedacht für den Bachelor. Und den habe ich ja jetzt fertig. Und ich habe das Angebot bekommen aus der Gemeinde, in der ich jetzt angestellt bin, doch hier meinen Praxisteil sozusagen zu machen und eine Art dualen Master zu machen, ohne tatsächlich richtig dual zu studieren, sondern einfach für das Studium länger zu brauchen und das Privileg zu haben, dazu studieren zu können und dazu arbeiten zu können. Ich schätze es total.
Das heißt aber, du bist noch nicht ordinierte Pastorin, weil das noch nicht geht, ne? Weil du noch keinen Masterstudiengang abgeschlossen hast. Das heißt, du bist angestellt, du hast jetzt gesagt Werkstudentin, in der Kirchensprache hieße das Pastoralreferentin, kann man das so sagen?
Also ich bin hier angestellt als Gemeindereferentin, intern. Wir sagen aber nach außen Werkstudentin, weil Gemeindereferentin oder Gemeindereferent ja inzwischen durch das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis auch etwas ist, was es in unserem Bund schon gibt. Und das bin ich aber nicht, weil ich nicht im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis bin. Das hebe ich mir auf, bis ich ordiniert werde.
Alles klar. Okay, dann haben wir das geklärt. Es ist auch immer wichtig, das merkt man ja auch in unserem Bund, dass wir das mit den Regeln klar haben. Das haben wir klar. Okay, was könnten wir noch so zu dir wissen? Ich habe gemerkt, da hört es bei mir schon auf. Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, was du so gerne machst, was hast du für Hobbys. Was machst du zum Beispiel gerne im Sommer, habe ich mich gefragt. Bist du so Team Grillen oder Team Volleyball, Team Schwimmbad?
Ich bin Team im Garten sitzen und mit Leuten quatschen. Und da ist die Form mir auch völlig egal.
Okay.
Aber das mache ich richtig, richtig gerne. Ich bin jetzt nicht so der sportbegeisterte Mensch. Das ist so ein leichter Schaden aus dem Schulsport, glaube ich.
Okay, ja.
Und ansonsten, also ich treffe halt wirklich unglaublich gerne Menschen. Und das kann ich auch in jeglicher Konstellation machen. Das ist so mein größtes Hobby, würde ich sagen. Und ansonsten habe ich viele Winterhobbys, aber keine so richtigen Sommerhobbys.
Okay, ach sag mal, was hast du für Winterhobbys?
Also ich bin jemand, ich stricke und ich sticke und ich kann auch dieses ganz erzgebirgische Ding zu klöppeln. Das mache ich inzwischen aber nicht mehr so viel. Also klöppeln ist so dieses, ja, so Schmuckborten an Sachen machen und da kann man sehr hübsche Sachen machen einfach. So, und das mache ich aber im Winter, weil das halt so drinnen Sachen sind. Und draußen Sachen habe ich halt nichts außer Freunde zu treffen. Das ist immer so ein, ja, das ist halt mein Sommer.
Das ist ja super. Ja, ich meine, stricken kann man ja eigentlich auch im Sommer, ne? Das ist natürlich auch nicht verboten so. Sag mal ganz kurz, klöppeln, wie stelle ich mir das vor? Weil ich kenne den Ausdruck und ich habe auch irgendwie so vor Augen, dass dann da so komische Pinner runterhängen irgendwie von irgendwas. Ist das richtig? Ist das so ähnlich wie Makramee?
Ja, es ist so ähnlich, aber die Fäden sind viel, viel dünner und das, was man herstellt, ist Spitze, also Klöppelspitze gibt es ja auch den Ausdruck.
Ja, okay.
Und das macht man damit und man hat aber halt einen Klöppelsack, das ist wie ein, boah, das ist so ein ausgestopftes, längliches Dingens und darauf macht man das, damit die Sachen schön liegen und dann steckt man das so mit Stecknadeln fest, damit es schön hübsch aussieht und dann wird es am Ende gebügelt. Und mit Haarspray eingesprayt, damit es schön bleibt.
Ach, cool. Ja, sehr gut. Dann habe ich eine Vorstellung, weil das habe ich mich das immer gefragt. Und hier lerne ich ja nie aus. So ist es nämlich. Okay. Verrätst du uns, wie alt du bist?
Ich bin 23.
23. Und du hast entschieden, du willst Pastorin werden, in den hauptamtlichen Dienst gehen. Ist das richtig?
Gut. Ja.
Sag mal ganz kurz, warum?
Das ist eine spannende Frage. Also ich hatte meinen Berufungsmoment so mit 5, würde ich tatsächlich sagen.
5? Okay, ich bin gespannt. Erzähl.
Also als ich 5 war, ist der Kindergottesdienst ausgefallen. Bei uns hieß das noch ganz klassisch Sonntagsschule. Und mein Pastor damals, Markus Lippold, ein großartiger Mensch, also kann ich nur loben.
Shoutout, ja.
Der hat gepredigt und ich habe mich, also es hat mich sehr fasziniert. Und nach dem Gottesdienst habe ich zu meinen Eltern gesagt oder zu meinem Papa, also wenn ich groß bin, werde ich Onkel Markus.
Ach, wie lustig.
Und das war so mein Berufsding. Und inzwischen sagt man ja so Sachen wie gar nicht mehr, aber das zeigt, welches gute Verhältnis wir auch einfach damals zu Markus hatten, als er bei uns in der Gemeinde war. Und es stand für mich dann als Kind immer voll fest. Und dann habe ich immer gesagt, so haben meine Eltern mir erklärt, okay, der ist Pastor und das kannst du auch machen. Und dann habe ich immer gesagt, ich will Pastorin werden. Und ich bin aber ja in Ostdeutschland aufgewachsen, also in Sachsen. Und da ist man, wenn man glaubt, immer ein bisschen weird. Also man ist so ein Teil dieser christlichen Minderheit.
Ja.
Und Kinder sind richtig gut darin, einem klarzumachen, dass das komisch ist. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, okay, wenn ich komisch bin, dann will ich das nicht machen. Und habe mich dann beruflich anders umgeguckt und hatte auch andere Varianten, was ich hätte machen wollen. Und dann hat meine Oma irgendwann nochmal zu mir gesagt, also Fine, willst denn du nicht nochmal drüber nachdenken, ob du Pastorin werden willst? Weil du hast das als Kind immer mit so großer Überzeugung gesagt.
Ach, okay.
Und dann habe ich mich nochmal mit diesem Gedanken beschäftigt und dann hatte meine Gemeinde gerade pastorenlose Zeit. Und dann heißt das, ich konnte ganz viele Sachen ausprobieren, also dieses Privileg von pastorenlosen Zeiten einfach genießen. Weil man dann auch als junger Mensch, weil alle sind überfordert damit, dass man plötzlich so viel zu tun hat, einfach Sachen darf, die man davor nicht so durfte. Und habe gemerkt, mir macht das richtig viel Spaß, aber mir fehlt dieses, will Gott das jetzt wirklich von mir oder nicht? Also habe ich mich für ein FSJ beworben, über das GJW und bin für ein Jahr nach Baden-Württemberg in eine Baptistengemeinde gekommen. Es war während Corona, also eine spannende Zeit.
Ja.
Und habe dort dann so ein bisschen vor mich hingearbeitet und gemerkt, mir macht das tatsächlich unglaublich viel Spaß. Aber es kam diese Bestätigung nicht, weil es sehr viel Streit damals in der Gemeinde gab. Und dann hatte ich halt gesagt, okay, dann bewerbe ich mich nicht für dieses Studium, wenn da kein Ja kommt. Und dann habe ich kurz nachdem ich das dann so gesagt hatte, eine E-Mail bekommen von einer Person, die habe ich nie getroffen während meines FSJs dort. Und die hat mir geschrieben, also ich habe den letzten Livestream-Gottesdienst angeguckt, wo du gepredigt hast. Und wenn du überlegst, Pastorin zu werden, will ich dir sagen, mach das. Und das war so mein Auslöser tatsächlich, warum ich mich dann in Elztal beworben habe. Und ich bin sehr, sehr glücklich da geworden und merke auch immer wieder in Praktika oder allem, was ich für unseren Bund machen darf, dass mir das unglaublich viel Spaß macht und dass das so, dass ich mich so gesegnet fühle, das machen zu dürfen. Weil das mich einfach unglaublich bereichert und auch immer wieder zeigt so, hey, Gott hat heute was zu sagen und das will ich den Menschen gerne weitergeben und irgendwie, ja, bewegt das mein Herz. Und deshalb bin ich genau da geblieben.
Schön. Wahrscheinlich kam das schon vor, aber ich habe mich gefragt, ich habe ja gesagt, warum wolltest du Pastorin werden, aber was glaubst du, warum ist es bedeutungsvoll oder warum ist es wichtig heutzutage, dass es Pastoren in Gemeinden gibt?
Das ist eine super gute Frage, weil ganz viele Menschen sagen ja inzwischen, wir können das ja auch alles ehrenamtlich machen, wir brauchen dafür keinen hauptamtlich Angestellten. Für mich ist so der Punkt, ich glaube, es braucht jemanden, der sich Vollzeit im Sinne eines Berufes investieren kann in Gemeinde und in Gottes Reich. Und das ist ein unglaubliches Privileg, das ist wirklich so. Und gleichzeitig habe ich auch immer das Gefühl, die Menschen, die das machen, hatten schon viele hatten in ihrem Leben so besondere Momente, die sie nochmal näher zu Gott gebracht haben. Und das stärkt das so unglaublich sehr, wie du über Gott sprechen kannst oder wie diese Menschen über Gott sprechen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Leute auch heute immer wieder anspricht. Und ich will damit nicht ausschließen, dass andere auch diese besonderen Momente mit Gott haben. Aber ich glaube, dass es jemanden gibt, der Vollzeit dieses Privileg haben darf, sich in die Beziehung mit Gott zu investieren und dadurch auch für andere Menschen um sich herum ein Stück weit mitzuglauben, in Zeiten, wo das bei denen nicht mehr geht.
Spannend, spannende Antwort, finde ich. Weil ich habe sofort gedacht, okay, mitzuglauben könnte ja auch schnell so sein, dann müssen die anderen nicht mehr glauben. So meinst du es bestimmt nicht. Was heißt mitglauben dann für dich?
Es gibt ja immer wieder, oder das kennen wir ja auch selber, so Trockenzeiten, wo man merkt, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich glaube oder ich könnte das gerade gar nicht mehr sagen. Und deshalb habe ich immer wieder das Gefühl, es braucht Menschen, die in diesen Zeiten auch für dich stark sind und dich immer wieder daran erinnern, so, es gibt einen liebenden Gott, ohne da penetrant zu sein, aber die einfach dir hinterhergehen aus dieser Motivation heraus. Ich glaube, dass du jemand bist, der Gott gerade braucht. Und ich sehe das und ich will einmal, weil ich dich persönlich sehr schätze, aber auch, weil ich glaube, da ist noch so viel in deinem Leben, deswegen will ich dir hinterhergehen. Und das ist dieses Mitglauben für einen gewissen Zeitraum, also einfach um andere über diese Zweifel oder schwierigen Zeiten hinwegzutragen.
Cool. Cool, cool. Da könnten wir jetzt eigentlich schon weitermachen, aber ich muss ja ein bisschen unser Gespräch in eine andere Richtung lenken. Und das hat was damit zu tun, dass wir, aber vielleicht kommen wir auch noch dazu, habe ich gerade gedacht. Wir haben uns über Sprachnachricht ausgetauscht, denn, das können wir an der Stelle auch einmal ganz kurz spoilern, wir werden bei diesem Bundesrat auch gemeinsam zusammenarbeiten und haben das jetzt schon die letzten Monate getan, ohne dass das jetzt groß die Leute wussten. Aber wir werden einen Abend zusammen gestalten, also du auf der Bühne, ich nicht, aber wir haben den zusammen auf den Weg gebracht, wo es tatsächlich auch um ja, unsere Tradition geht. Da geht es um ein Jubiläum, was wir feiern, 500 Jahre Täuferbewegung, und wo die Hochschule mit dem Verein, der dieses ja, das Jubiläum auch schon die ganze Zeit mit begleitet und auch Gedenkveranstaltungen, Feierveranstaltungen gemacht hat und so, das auch aufbereitet hat inhaltlich, mit uns zusammen zu einem, ja, zu einer großen Feier und einer Abendveranstaltung bringt. Und da haben wir viel gearbeitet und sind tatsächlich immer wieder im Gespräch. Und dann gab es aber diese Podcast-Folge, wo wir dann ja, beim letzten Mal, da haben wir über, habe ich mit Benedikt über den Konvent gesprochen, haben wir auch wieder über unsere Kirche geredet und das erzähle ich alles, damit die Leute ein bisschen hören, in was für unterschiedlichen Dingen wir uns bewegen. Denn das hat was mit dem Thema zu tun. Was man noch dazu erzählen kann, ich schmeiß noch was in den Ring, ist, dass wir eine Bundestagswahl hatten und ich eine Beobachtung gemacht habe. Das habe ich auch beim Benedikt, glaube ich, schon angeteasert. Aber ich habe noch mal festgestellt, dass mein Instagram-Algorithmus nicht das Wahlergebnis abgebildet hat. Das kann man jetzt sagen, gut, ist ja jetzt keine Überraschung, aber die These dafür ist, ich bin eben in einer gewissen Bubble bei Instagram unterwegs. Der Algorithmus, ja, der ist eigentlich derjenige, der diese Bubble auch mit kreiert, und das hängt natürlich auch mit meinem Verhalten zusammen, aber Bubble, sagt man, so will ich es mal erklären, ist wie so eine Art Blase, die es gibt, weil ich in bestimmten Medien mit bestimmten Menschen in Interaktion stehe und der Algorithmus mir da immer wieder was anbietet, damit ich da auch viel Zeit mit verbringe, und so entsteht bei mir so das Gefühl, meine Realität ist die Realität dieser Bubble. Und als dann das Bundestagsergebnis kam, das Bundestagswahlergebnis, habe ich gemerkt, oh, offensichtlich ist das, was ich da immer gelesen habe, überhaupt nicht mit dem eigentlichen Wahlergebnis, also der Mehrheit oder auch der Minderheit, die das abbildet, in Verbindung zu bringen. Also ich war wirklich überrascht, weil ich da irgendwie vom Gefühl her anders gedacht habe, so, ja. Und du hast eine ähnliche Erfahrung gemacht, und zwar, als du diese Folge gehört hast. Also du warst jetzt nicht überrascht oder so, aber du konntest bei diesem Thema Bubble irgendwie gut einhaken. Kannst du mal erklären, warum? Was hast du da zur letzten Folge Emma Sommer und Bubble gedacht oder was hat dich beschäftigt?
Also ich merke ganz sehr, dass meine Existenz irgendwie davon geprägt ist, dass ich immer wieder in einer Bubble unterwegs bin und dann so ein Crossover habe. Mhm. Also dass sich auf einmal in meinem Leben zwei Realitäten treffen, die unfassbar unterschiedlich sind. Mhm. Und wo ich immer wieder merke, ich begebe mich hier gerade in etwas Neues hinein, das für mich so anders ist, und das damit auch ein Stück weit meine Sicht nochmal neu prägt. Mhm. Und dann habe ich immer das Gefühl, das treffen gerade in meinem Leben so zwei verschiedene, ja, Bubbles aufeinander, wo ich merke, boah, da bin ich so geprägt und da bin ich so geprägt, oder hier kommt gerade etwas dazu, was mir ultra fremd ist. Und das hatte ich zum Beispiel auch mit der Wahl, weil man da ganz gut anknüpfen kann. Mhm. Mein Algorithmus hat mir auch gesagt bei Instagram, es wird ein anderes Wahlergebnis geben. Mhm. Und dann hatte ich aber meine Realität, in der ich hier in Sachsen unterwegs bin. Mhm. Und ich hatte mich schon mit dem Gedanken beschäftigt, ob ich damit zurechtkommen würde, wenn die AfD tatsächlich regieren würde. Mhm. Weil das hier schon nochmal ein anderes Thema ist. Mhm. Und das ist halt dieses Also ich habe jetzt hier angefangen zu arbeiten, eben in einer Gemeinde in Sachsen. Und ich merke tatsächlich dieses ja sehr konservative, ein Stück weit auch evangelikale ist hier sehr viel stärker, als ich das an anderen Orten bisher erlebt habe. Und dann ist mir aber ja eingefallen, oder dann fällt mir immer wieder auf, ich bin so aufgewachsen und deswegen ist für mich ganz vieles davon total normal. Ich komme ja auch aus Sachsen. Und gleichzeitig habe ich in Elztal und in Berlin nochmal eine ganz andere Art kennengelernt zu glauben. Und das macht dann halt in mir immer wieder so, dann sind das so zwei Welten, die sich treffen. Und ich muss in mir immer so ein bisschen aushandeln, wie gehe ich jetzt damit um. So,
Elztal,
genau.
für alle, die das nicht wissen, ist der Ort in Brandenburg, direkt angrenzend an Berlin. Deswegen sagst du es in einem Satz, wo unsere Ausbildungsstätte ist, wo wir Pastorinnen und Diakoninnen werden können, wo es jetzt ein neues duales Studiensystem offensichtlich auch gibt. Und du sagst, es gab quasi einen Weg, und du merkst in deinem Leben immer wieder, dass du wie so ein, jemand bist, der durch die Bubblen hindurchgeht und unterschiedliche Bubblen wahrnimmt. So habe ich dich richtig verstanden, ja? Und du hast es irgendwie ganz nett in der Sprachnachricht formuliert. Das muss ich nochmal sagen, dass du gesagt hast, du bist kommst eigentlich auch aus einem konservativen Elternhaus und bist dann im sächsischen Bible Belt groß geworden. Was
Ja.
heißt
Also tatsächlich ist dieses, das Erzgebirge ist dafür bekannt, dass es aus irgendeinem Grund geklappt hat, dass sich hier durch die DDR-Zeit hinweg auch viele Gemeinden gehalten haben und dass es auch dieses starke protestantische Luthertum hier noch gibt. Und viele hier können bis zu einem gewissen Grad irgendwas damit anfangen, dass es Kirche gibt. Da sind viele schon seit Jahrzehnten ausgetreten, aber die wissen, es gibt hier irgendwie sowas mit Kirche und es gibt hier, also es gibt auch einen Gott und es gibt Menschen, die das glauben, obwohl ich so tief im Erzgebirge groß geworden bin. Und dazu gehört für uns natürlich auch diese starke Weihnachtstradition. Also bei uns ist ja Weihnachten ein Riesending und wir haben diese Lichterbögen und die Pyramiden, das sind so diese kleinen
Kennt
Dinger, die
jeder
man auf den
eigentlich?
Tisch stellt und die
Ja.
drehen sich so.
Eine Kerze?
Genau, aber genau, in Pyramiden sagen dann auch viele manchmal so, stellt ihr euch dann so eine ägyptische Pyramide auf den Tisch oder so. Deswegen habe ich mir angewöhnt, das zu erklären. Und deswegen spielt Weihnachten hier so eine große Rolle und jeder hat schon mal was davon gehört, dass das irgendwie mit der Geburt von Jesus zu tun hat.
Ja.
Und deswegen nennen das viele Menschen Bible Belt, weil sich das hier irgendwie durch den Nationalsozialismus, aber auch durch die DDR so eine gewisse Art von Frömmigkeit bewahrt hat, die sehr, ich mag den Begriff konservativ eigentlich nicht, aber wertekonservativ irgendwie ist, wo es bestimmte Sachen gibt, die sind halt so und die waren auch immer so und die bleiben auch so und die haben so zu bleiben, weil die unsere Tradition sind. Und in diesem System bin ich aufgewachsen.
Und dann hast du gesagt, hast mir ja beschrieben, ging es für dich nach Baden-Württemberg und dann ging es für dich nach Elztal und du hast jetzt auch gesagt Berlin. Was ist denn da passiert? Also, du hast es schön beschrieben, du hast gesagt, du hast einen anderen Glauben kennengelernt. Aber einen Glauben kennengelernt, das klingt so, als hättest du dir ein Buch angeguckt. Was ist da gewesen?
Also, ich bin dann nach Baden-Württemberg gegangen und habe dort kennengelernt, was es heißt, wie Russlanddeutsch zum Teil geglaubt wird und was da besonders wichtig ist. Und da habe ich zum ersten Mal kennengelernt, wie die Bibel sehr wortgetreu ausgelegt wird. Also gesagt wird, dieses Wort ist genauso zu behalten. Und das hat für mich große Schwierigkeiten mit sich gebracht, weil ich eben eine Frau bin, weil ich Theologie studieren wollte und Pastorin werden wollte. Und das ja in der Form so in diesem Denken nicht möglich ist. Das hat für mich zu großen Konflikten geführt und hat auch Konflikte innerhalb der Gemeinde damals mit sich gebracht. Ich bin dann da durchgekommen mit auch einer großen Portion von Leid für mich selbst. Also, dass ich mich damit auseinandersetzen musste, wie möchte ich damit umgehen, wenn Menschen so glauben und so denken? Und was macht es mit meinem persönlichen Glauben, wenn ein Teil, der so sehr Teil meiner Identität ist, also dieses Pastorin werden zu wollen, wenn du dich mit diesem Gedanken beschäftigst, sei es du 5 bist, ist der irgendwie auch Teil deiner Identität? Und Und das hängt gar nicht mal so dolle davon ab, dass ich jetzt diesen Beruf Pastorin ausüben will, sondern einfach dieses, gibt es einen Teil von mir, den Gott nicht annehmen kann, weil ich eine Frau bin? Mhm. Und obwohl ich diese Begabung habe, vor Menschen sprechen zu können, also was ist das? Mhm. Und mit der Frage habe ich mich in meinem FSJ einfach viel beschäftigt. Mhm. Und das Ende einfach der ganzen Sache ist nicht besonders gut gelaufen, weil der Teil in der Gemeinde, der mit mir auch als Frau in Leitungspositionen und in diesem FSJ nicht einverstanden war, einfach aus der Gemeinde ausgetreten ist. Und das nicht wirklich? Besonders.
Ach.
Ja, mit einem großen, großen Knall, mit persönlichen Nachrichten, mit auch Sachen, die wirklich so ein bisschen eklig wurden dann.
Ja, okay.
Und ich möchte noch einmal sagen, ich schätze diese Menschen total für ihre Art zu glauben und für ihre Frömmigkeit. Und ich habe ja diese Ernsthaftigkeit einfach, mit der die unterwegs sind mit Gott, das schätze ich total. Mhm. Und gleichzeitig haben sie es mir auch echt ein bisschen schwer gemacht.
Kannst du das
genau
denn
und
schätzen?
Dann bin ich.
Also ich bin ja auch gerne kritisch mit meinen Gästen. Ja. Kannst du das wirklich schätzen, obwohl du da so auch viel, ich sag jetzt mal, das ist ja wahrscheinlich auch diskriminierend gewesen, wenn man dann ganz weit drauf guckt oder so, auch irgendwie was Abwertendes und so. Was kannst du daran schätzen und wie ist dir das gelungen, frage ich mich.
Diese Menschen haben ja noch eine zweite Seite, ganz unabhängig von dem, was da zu mir gesagt wurde. Ich habe zum Beispiel gesehen, was für eine große Begabung die haben, Menschen nachzugehen und auch Menschen zu begeistern und zum Beispiel in die Jugendarbeit dazuzuholen oder Freundschaften zu knüpfen, in denen Leute, die eigentlich nichts mit dem Glaube zu tun haben wollten, auf eine ganz besondere Weise damit hineingeholt worden sind. Mhm. Also einfach diese Idee von Mission, wie das dann am Ende aussieht, das kann man immer noch mal einen kritischen Blick darauf werfen. Mhm. Aber diese, auch die Gastfreundschaft, die da vorhanden ist und diese Begeisterung für Gott und diese Ernsthaftigkeit, mit der dann auch das Leben geführt wird oder der Blick auf die Welt stattfindet, der hat mich immer sehr fasziniert. Und da sage ich halt, das ist etwas, was ich an dieser Gruppe von Menschen unglaublich schätzen kann. Mhm. Und für mich war nochmal besonders an Einzelnen aus dieser Gruppe, welche guten Gespräche ich ganz unabhängig von diesem Thema mit denen geführt habe. Mhm. Also es gab andere Themen, da haben die mir so viel einen Blick für nochmal Themen des Glaubens geöffnet, wie zum Beispiel, was motiviert mich denn zu glauben? Also worum geht es da? Geht es darum, dass ich vor der Hölle weglaufe oder geht es um etwas, auf das ich zugehe? Also so, wo ist mein Blick? Mhm. Geht der nach vorne oder geht der nach hinten? So diese Sachen zum Beispiel. Und das schätze ich halt weiterhin total. Mhm. Und trotzdem ist da auch der Teil in mir, der sehr verletzt worden ist von diesen Menschen. Und das möchte ich trotzdem so zusammenhalten und sagen, hey, es bleibt dabei, dass das passiert ist und dass das auch was ist, wo ich mich ganz lange mit Versöhnung und Vergebung ganz schwer getan habe. Mhm. Und trotzdem gibt es einen Rest, den ich unglaublich schätzen kann.
Wow. Also finde ich eine ganz schöne Antwort, weil du sagst, du nimmst eine Person, die vielleicht verletzend ist, nicht nur als eine Person wahr, die dafür steht, so was häufig ja in einem Konflikt passiert, dass man durch die Emotionen dann denkt, naja, wenn mich jemand verletzt, dann gibt es auf der anderen Seite einen Verletzer und mehr ist er gar nicht. So, ne? Das ist ja. Und es ist auch nicht wahr, es ist nie wahr so, aber es ist natürlich eine schöne Sache zu sagen, ja, da steckt vielleicht auch was hinter und in dem Fall jetzt auch Glaubenssätze und so. Das ist schon mal echt eine schöne Weite, da könnten wir schon mal bleiben, aber empfinde ich als eine große Stärke von dir auch, ne, mit der du da auch überlebt hast, würde ich jetzt mal sagen. Also glaubenstechnisch irgendwie. Mhm.
Also für mich war das auch ein Weg, dahin zu kommen. Das war nicht von Anfang an so, sondern als ich aus diesem FSJ rausgegangen bin, musste ich auch aufpassen, dass ich da, dass ich mir das Gute behalte. Ja. Sagen wir das doch so schön mit der Jahreslosung.
Ja.
Und nicht alles irgendwie schlechter mache, als es eigentlich war. Mhm. Und mir hat dann geholfen, ich habe ja 2023 auf dem Bundesrat diesen Preacher Slam da mitgemacht. Und da war ja das Thema Versöhnung.
Ja.
Und da musste ich mich im Rahmen dieses Textes damit beschäftigen. Weil ich gesagt habe, wie kann ich über Versöhnung reden, wenn ich doch da eigentlich so dieses riesige ungeklärte Fass in meinem Leben habe.
Wow, ja.
Und für mich ist der Text so der Abschluss dessen gewesen, zu sagen, das ist halt jetzt Teil meiner Geschichte. Und ich habe diesen Text geschrieben, der das dann einfach zusammenfasst, was mir damals passiert ist und mit so einem Abschluss das dann auch verarbeitet. Ja.
Ja, toll. Und du hast, ich hab mir das angehört, du hast, finde ich, sehr zu Recht gewonnen. Das fand ich auch ganz, ganz schön. Kann man sich übrigens bei baptisten.de nochmal angucken, glaube ich. Dann bist du irgendwann aus dieser Situation und mit Versöhnungsarbeit Richtung Elstal 14641 Wustermark und Berlin gegangen. Und da hat sich nochmal was verändert. Was hat sich denn da verändert?
Also in Elstal kam die Weite dazu, alles hinterfragen zu dürfen. Dieses du wirst auf einen weiten Raum gestellt und du wirst auch an vielen Stellen mal herausgefordert zu sagen, warum glaubst du das, was du mir hier gerade als diese christliche Floskel vorlegst, die du bestimmt schon in vielen Kontexten benutzt hast, warum glaubst du das denn? Also Elstal und das Studium ging für mich sehr an die Basis zu sagen, hey, was ist denn... Also wo muss ich mein Glaube vielleicht auch entwickeln? Welche Sachen muss ich hinterfragen, weil sie zum Beispiel auch keine gesunden Eigenschaften in mir wecken? Also zum Beispiel für mich ist das immer so ein Ding. Ich bin ein absoluter Mensch der Unabhängigkeit. Ich bin super gerne unabhängig. Und ich bin auch mal von meinen Eltern ein Stück weit dazu erzogen worden, unabhängig zu sein. Und für mich hat sich das aber irgendwann mal gewandelt in dieses, ich habe ein Problem damit, nach Hilfe zu fragen oder zu sagen, wenn es mir nicht mehr gut geht mit einer Sache. Und das ist auch was, was ich im Laufe meines Studiums hinterfragen musste oder hinterfragt habe, zu sagen, es gibt einen Punkt, an dem kannst du alleine nicht mehr weitermachen. Und das ist ein Teil von Persönlichkeitsentwicklung, der für mich aber auch viel mit Glauben zu tun hat, weil ich einfach das Gefühl hatte, in Elster kommt diese große Weite dazu, wo ich an ganz vielen Sachen nochmal arbeiten darf. Und Berlin speziell war dann für mich der Punkt, ich habe parallel zum Studium noch in der Gemeinde gearbeitet, schon während des Bachelors, aber mit einem Minijob. Und in der Gemeinde habe ich das erste Mal kennengelernt, wie ist es, wenn Christentum und wenn Gemeinde ein Angebot von vielen Dingen ist, die du in Berlin machen kannst. Und welche ganz anderen Herausforderungen bringt dann die Arbeit mit sich? Und auch zum Beispiel waren diese Jugendlichen, mit denen ich da viel gemacht habe, unglaublich gut darin, nochmal zu hinterfragen, so, wir sind im ganz anderen Kontext aufgewachsen als du. Warum ist das so? Und wir erleben doch um uns herum, das ist gar kein Problem. Also so auch interkultureller Dialog oder interreligiöser Dialog, das waren Themen, die sind da das erste Mal für mich so richtig dolle aufgekommen. Und das hat mich sehr bereichert, da nochmal so Weite zu gewinnen.
Okay, interessant. Aber das heißt, du bist jetzt nicht nach Elstal gekommen und hast erlebt, dass da bewusst dein Glaube zerstört wurde, sondern es war ein konstruktives Hinterfragen, nur für alle, die das interessiert.
Ich glaube, also ja, das total. Ich finde, der Slogan, den sich Elstal gegeben hat, tief verwurzelt, weit hinaus, fasst mein Studium total gut zusammen. Weil ich ganz, ganz tief verwurzelt bin inzwischen in Gottes Wort. Also ich weiß, was da drin steht. Ich kann auch zu manchen Sachen sagen, so, das sagt deine deutsche Bibelübersetzung vielleicht so, aber ich kann mir den hebräischen und den griechischen Urtext angucken. Und der legt noch eine weitere Bedeutungsoption dazu offen, was du sagst, oder hat einen viel weiteren Spielraum, als das Deutsche wiedergeben kann. Ich habe auch noch nie, also zum Beispiel Vorlesung Altes Testament, was man direkt am Anfang hat, Bibelkunde. Ich bin einmal durch den kompletten alttestamentlichen Kanon durch und ich habe ganz, ganz viel daraus gelesen und auch Stellen, die für meinen Glauben nicht einfach waren und trotzdem hatte ich nie, also wurde in Elster nie gesagt, ja, dann lassen wir es weg. Sondern das ist schon ein ganz bewusstes Durchgehen und selber Wurzeln finden. Und so geht es, also ist es mit allen anderen Themen auch so, wenn wir jetzt auch anschauen, was ist denn die Auferstehung eigentlich? Oder was heißt denn der Kreuzestod? Und diese Sachen, die ich habe sehr, sehr gute Wurzeln einfach dort bekommen. Und gleichzeitig war es diese Weite, trotzdem Fragen stellen zu dürfen, die ehrlich beantwortet zu bekommen von Dozenten. Und dazu kam für mich noch, ich hatte das Privileg, im Rahmen des Studiums zu einer internationalen Missionskonferenz zu fahren nach Norwegen. Mhm. Und Baptisten aus der ganzen Welt zu treffen, also im Rahmen der BWA, das ist die Baptist World Alliance, dort unglaublich viele Menschen zu treffen, aus Brasilien, aus Belarus, und dort kennenzulernen, boah, wie glauben Baptisten aus diesen Ländern eigentlich? Mhm. Und Baptismus ist nicht nur Deutschland, sondern es ist so viel mehr. Und das war auch nochmal so eine Weite, die unglaublich bereichernd ist, weil man dann merkt, boah, wir sind als deutsche Baptisten so klein und Gott baut sein Reich so viel darüber hinaus, über das, was wir hier haben. Und wir dürfen uns an manchen Stellen mal nicht so wichtig nehmen, wie wir das tun, sondern auch in anderen Ländern passieren unglaublich tolle Sachen.
Ja.
Und das war halt was unglaublich Bereicherndes, weil das so diese Weite gezeigt hat von, boah, die Welt geht nicht unter, auch wenn es dem deutschen Baptismus gerade manchmal wirklich schlecht geht. So, ja.
Okay, wenn du jetzt mal also diese Folge Immer Sommer geht ja zum Thema Bubble. Wenn du jetzt mal diese Erfahrung zusammennimmst, Bubble Bible Belt, Bubble Baden-Württemberg, Bubble Berlin, die drei Bs in deinem Leben, was ist deine Erfahrung? Wo ist das problematisch, in solchen Bubbles unterwegs zu sein?
Es gibt einen, also es ist problematisch, in diesen Bubbles unterwegs zu sein, wenn du darin bleibst. Also wenn du dich nie herausfordern lässt, woanders hinzugehen oder mal einen anderen Blick einzunehmen. Und wenn du dich dann so sehr in deiner Bubble verlierst, dass du vergisst, dass es etwas darüber hinaus gibt. Also dass dann alle so sein müssen, wie du das denkst. Und ich finde, das ist diese Spannung zwischen Tradition und Innovation. Also es gibt, ich habe immer das Gefühl, in manchen Bubbles treffen mehr traditionsorientierte Menschen zusammen und andere, in anderen ganz viele innovationsorientierte Menschen. Und dazwischen muss es Gespräch geben. Und dazwischen müssen wir im Gespräch bleiben, weil nur dann gibt es Fortschritt im Sinne von, wir schaffen es konstruktiv zusammenzuleben. Und wir schaffen es konstruktiv auch jetzt in unserem Bund zum Beispiel Glauben zu leben. Und manchmal oder in ganz vielen Stellen passiert es, der Andersdenkende wird dann so massiv zu einem Gegenüber gemacht, dass er ein Kampfobjekt ist, an dem ich mich abarbeiten muss. Und wenn das passiert, dann haben wir vergessen, uns tatsächlich ernsthaft miteinander zu unterhalten und das ist mir ganz wichtig, einander das Beste zu unterstellen. Also ich möchte zuerst vom anderen das Beste halten. Und das findet halt manchmal über diese Teile der, ja, ich will jetzt nicht Gesellschaft sagen, das ist ein doofes Wort, aber über diese Bubbles hinaus halt nicht so viel statt.
Das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Woher kommt bei dir denn die Idee, und eigentlich das ist ja eine Haltung, dass du beim anderen erstmal das Beste annimmst?
Ich glaube, das ist was, das hat für mich mit meinem Verständnis von Gott zu tun. Also Gott liebt alle Menschen. Und das muss ja einen Grund haben. Und weil Gott die Menschen liebt, bin ich der Überzeugung, dass sie zuerst gut sind. Also ich kann das auch an anderen Punkten ausmachen als nur an meinem Gottesbild. Aber es ist so dieser Punkt, ich glaube, dass Menschen zuerst gut sind, bevor sie böse sind. So, und ich glaube an das Gute im anderen Menschen. Und das ist auch so die Grundhaltung meiner Arbeit und meines Lebens. Und auch, wenn ich anderen begegne, möchte ich deshalb immer zuerst das Gute unterstellen.
Das würde bedeuten in der Konsequenz, also ich versuche mal nur so zu formulieren, die These, und du sagst mal, wie du das siehst oder denkst, in einer Bubble, in der vielleicht aber ein Feindbild aufgemacht wird, hakt es da, weil man da aufhört, dem anderen etwas Gutes zu unterstellen. Und dein Plädoyer wäre zu sagen, liebe Bubble, an der Stelle müssen wir mal reinpieksen. Das geht nicht. Ihr baut ein Feindbild auf sozusagen. Ihr tut das auch aus einer guten Art und einer guten, nee, Art nicht, aber ihr tut das aus einer guten Motivation heraus vielleicht, ne, die man finden könnte. Mhm. Und du würdest sagen, und diese Bubble braucht dann so einen Hinweis von, ja, erstmal Haltung, Frage wäre, wollt ihr davon ausgehen, dass jeder Mensch sein Bestes gibt sozusagen?
Ja, genau. Also ich finde, das ist wunderbar zusammengefasst, ja.
Okay. Also weil ich finde es auch ganz spannend, dass ich habe das irgendwann selber mal gelernt von jemandem, würde ich sagen, dass das einfach ein Gamechanger ist im Leben, wenn ich davon ausgehe, dass mein Gegenüber sein Bestes gibt. So, das hilft mir nämlich, da eigentlich anzukommen, was du eben formuliert hast, dass ich neben der Tatsache, dass ich vielleicht etwas Schlechtes erfahren habe in der Beziehung oder in Bezug zu der Person, auch noch davon ausgehe, dass da etwas gibt, etwas anderes, etwas Wertschätzendes sozusagen. Das öffnet, glaube ich, schon mal den Gedankengang dafür und vielleicht komme ich sogar dahin, dass ich nachvollziehen kann, was die Motivation ist für die andere Person, die erstmal oder auch gut ist, bevor ich der Person unterstelle, dass sie einfach nur böse ist, sozusagen. Ne? Jetzt ist das ja aber nicht so leicht. Also wir haben ja jetzt selber zum Beispiel über Bundestagswahl geredet und du hast es ja selber gesagt. Du sagst, das hast eben sehr, ich sag jetzt mal, weit formuliert und gesagt, die AfD als regierende Partei zu haben, das ist hier schon was anderes. Wieso ist das anders?
Ich glaube, dass es also ich möchte immer das Gute von Menschen halten und trotzdem gibt es Positionen, die ich verurteile. Mhm. So. Und das ist in dem Moment, wo es menschenverachtend wird, wo Menschen diskriminiert werden, da möchte ich immer sagen, ich schätze dich als Mensch, aber diese Position, die lehne ich kategorisch ab. Mhm. Und das geht mir beim gesamten Rechtsextremismus so. Mhm. Und das geht mir auch bei einem Linksextremismus so, der antisemitisch zum Beispiel wird. Mhm. Also diese Extreme, diese Position, die will ich ablehnen, die werde ich ablehnen, um eine gesunde Mitte zu halten.
Mhm. Okay.
Und ich glaube, dass nur darin tatsächlich nach außen auch mal zu sagen, so stopp, kann man auch sich selber treu bleiben und zu sagen, so lass mal zusammen gucken, auf welche Mitte wir wiederkommen. Mhm.
Ja, das finde ich sehr cool. Und wenn ich jetzt diesen Gedanken der Bubbles denke, dann nehme ich noch ein anderes Problem wahr. Das würde mich interessieren, was du dazu denkst, weil du bist ja da echt erfahren. Das große Problem, haben wir auch drüber gesprochen, beim Algorithmus ist ja, dass ich selber das Gefühl habe, in meiner Bubble, dass Realität quasi das ist, was bei mir gerade zurückkommt. Und das ist in der heutigen Zeit nochmal extremer durch so etwas wie Algorithmus, so, weil die Informationen, die ich bekomme, eigentlich nicht so weit reichen immer, wie es gedacht wird, weil der Algorithmus sagt, naja, wir setzen lieber mal was in Bezug zu dir, was dir gefällt. Also wir versuchen dir mal etwas so. Und so kann das halt sein. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, ja, man muss nur seinen Algorithmus stören, mal irgendwas anklicken, was so ganz anders sein könnte. Das ist ja mittlerweile auch Alltag. Also das höre ich auch immer wieder, dass das Leute erstens bewusst machen oder dass sie sagen, krass, mein Algorithmus hat sich verändert. Ich kriege jetzt nur noch Tiervideos angezeigt, weil ich da einmal drauf war. Das ist vielleicht noch der nette Teil daran, aber wenn wir jetzt mal über problematische Bubbles sprechen, da wo Menschen wirklich diskriminiert werden oder wo es rassistisch ist, wo es irgendwie, ja, zerstörerisch, da geht das da ja los, dass Menschen sagen, aber das ist meine Realität. Also und da gehört ja nicht, es ist ja nicht so simpel, es ist ja nicht so dieses, ich bin jetzt in der Bubble und die sagen mir alle, ich muss eine gewisse Kultur doof finden, sondern das ist ja voll raffiniert. Da geht es ja darum, dass dann dir Nachrichten zugespielt werden, dass das vielleicht nicht ganz klar ist irgendwie, ob das wirklich so ist, dass du vielleicht sogar geködert wirst mit dein Arbeitsplatz ist in Gefahr, dass es aber auch eine wirklich fühlbare Armut gibt, eine wirklich fühlbare Arbeitslosigkeit, also die real existent ist und die wird verbunden damit. Ich weiß, es ist eine große Frage, aber wenn wir das mal von den Bubblen her denken und das ist deine Realität, wie würdest du damit weitermachen und umgehen, wenn diese These stimmt? Vielleicht sagst du ja auch, nee, Dennis ist hier ganz anders oder so.
Doch, weil ich finde, du beschreibst genau das, was am Internet unglaublich problematisch ist und an unserem Algorithmus. Mhm. Nämlich, wir bekommen in der Schule beigebracht, einmal ganz, ganz kurz, es gibt dieses Phänomen, deine Bubble ist immer eine Filterbubble. Also das, was du angezeigt bekommst, ist automatisch gefiltert nach deinen Interessen. Und selbst wenn du mal was anderes anklickst und ansonsten ganz viel von der anderen Seite konsumierst, zieht es dich unweigerlich in diese Abwärtsspirale von, es wird etwas immer weiter problematisiert. Und dann gibt es ja Menschen, die kommen in dieser Abwärtsspirale an und da geht es nicht mehr raus, weil dein Algorithmus lässt sich auch nicht mehr austricksen, sondern der weiß, das sind Sachen oder das sind Inhalte, die klickst du immer wieder an. Und ich habe dafür tatsächlich, ich habe da keine Lösung für. Also mein Credo ist, ich versuche immer mit Menschen, wo ich das merke, im Gespräch zu bleiben. Weil, also um einmal aufzumachen, was das für mich heißt, ich arbeite hier gerade in einem Landkreis und ich komme aus einem Landkreis, in dem haben rund 47% die AfD gewählt. Das bedeutet, die Hälfte der Menschen, mit denen ich hier unterwegs bin und die auch, zum Beispiel die Hälfte meiner Familie muss das auch gewählt haben. So, und für mich ist es der Wunsch, immer im Gespräch zu bleiben und nicht irgendwann den Punkt zu haben, ich sag jetzt einfach Amen dazu und sag dann halt einfach, ja, komm, lass mal nicht mehr über Politik reden, weil das so schwierig ist oder so, sondern ich möchte das aushalten, mir das anhören und ich möchte dann sagen, aber ich nehme da noch was anderes wahr. Also, und ich weiß, dass das nicht jeder Mensch für sich kann, weil dahinter steckt auch eine große, auch eine Leidensbereitschaft auch manchmal zu sagen, ich gehe jetzt, obwohl das weh tut, wieder in diesen Diskurs. Und trotzdem habe ich auch Momente, wo Gespräche mit Menschen scheitern. Also, weil es nicht mehr geht. So, weil da schon so viel von dieser, an unserer Welt ist sowieso alles schlecht, an unserer Regierung ist sowieso alles schlecht, an Deutschland ist alles schlecht, dass das schon so weit unten und so verbreitet und irgendwie sich eingefunden hat in den Blick auf die Realität, dass ich das Gefühl habe, da nicht mehr ranzukommen.
Ja, ich
Und deshalb, also an diesen Punkten wünsche ich mir, dass es eine Möglichkeit geben würde, das Internet zu, nicht zu kontrollieren, aber solche Dinge zu verhindern, dass Menschen so viel, ich will jetzt einfach mal sagen, so viel Blödsinn ins Internet streuen können, mit diesen wirklich verrückten Gedanken zum Teil.
Ja, ich kenne auch Leute, die sagen, da muss jetzt bald was passieren, auch in Bildungssystemen, weil im Bildungssystem, weil es wirklich, das kann ich auch als Papa von einer Tochter sagen, diese Fähigkeit zu erlernen, Quellen zu checken und nicht alles zu glauben, das ist schon schwierig genug. Jetzt gibt es noch mit KI wirklich gute Möglichkeiten, Realität zu faken. Also das wird auch noch mal echt eine spannende Sache. Gleichzeitig habe ich auch mal gelernt, auf dem Bundesrat vor Jahren, da gab es mal jemanden, einen Medienprofi, der gesagt hat, das Medium ist nie das Problem. Es ist immer die Art und Weise, wie wir es nutzen. Deswegen lohnt es sich auch nicht, das Medium zu verteufeln, so wie man das früher gemacht hat, ne? Schallplatten bloß nicht rückwärts abhören. Aber das war so, das da wirklich nochmal drauf zu gucken und zu sagen, was macht es denn mit mir? Wie viel Zeit will ich damit verbringen? Und wie du gesagt hast, ne, es wär schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, noch gibt es da jetzt nicht die Lösung, dass man da nochmal anders drauf gucken kann. Und das ist natürlich nicht nur politisches Problem, sondern auch Konsumentenfrage. Aber daneben habe ich gerade gedacht, wenn wir das mal runterbrechen, vielleicht auf unser System. Könnte es eine Idee sein, zu sagen, ein missionarisches Gespräch ist dann quasi so eins, was du führst, dass man sagt, ich bemühe mich, die Liebe Gottes in dieser Welt so zu kommunizieren, indem ich mich wirklich mit jemandem unterhalte und im Gespräch bleibe. Ein Stück Leiden ist das ja und in der Hoffnung, dass ein bisschen mehr Liebe für andere Menschen aufersteht, ist das Mission?
Ich würde sagen, ja, weil meine Grundhaltung ist einfach, dann lass mal reden. So, und ich habe das immer wieder, dass ich genau in diesen Momenten, wo ich sage, okay, ich habe hier jemanden vor mir, der total gebrochen ist von der Realität, die er gerade erleben muss. Und da ist so viel Mist passiert im Laufe des Lebens. Und da sind so viele Sachen einfach schwierig. Ich will dir zuhören, warum du das denkst, was du denkst. Und das ist für mich auch ein Weitergeben dessen, was ich als Gottes Liebe wahrnehme. Der hört mir auch immer zu. Cool. Selbst wenn ich rumnöle und wenn Gott sich bestimmt manchmal denkt, boah, dieses Thema haben wir jetzt 4-mal besprochen, muss es noch ein 5. Mal sein? So. Und genau diese Grundhaltung möchte ich aber auch anderen Menschen gegenüber behalten, möchte sagen, ich höre dir zu.
Finde ich super cool. Also finde ich wirklich gerade einen Gedanken, der hier im Gespräch mit dir entstanden ist, den ich ganz cool finde, der gerne weitergedacht werden darf an vielen Stellen, dass, also ich sag dir, warum ich drauf komme oder warum mich das so begeistert. Ich habe viel mit meiner Gemeinde darüber nachgedacht, was sind denn neue Formen von Mission oder Evangelisation, so wie wir das früher gesagt haben. Und wir sind ganz klar, wir müssen nicht darüber reden, dass wir da in den Traditionen weitermachen können, weil das nicht mehr passt in der heutigen Gesellschaft nicht. Und wir mussten auch die Theologie dahinter hart in Frage stellen, weil wir auch merken, für uns als Gemeinde passt das auch nicht. Also Menschen erstmal zu erzählen, wie schlecht sie sind, damit sie einen Retter brauchen, das ist für uns nicht adäquat und ich als Theologe vertrete das auch nicht. Ich bin auch bei dir, dass ich sage, ich glaube daran, dass Menschen gut sind. Ich glaube, dass sie trotzdem einen Retter brauchen, aber das ist jemand, der uns aus den Hässlichkeiten und den schweren Zeiten unseres Lebens herausrettet und nicht, weil ich ganz viel Böses getan habe. Das kann dazugehören, das will ich nicht ausschließen. Auch dafür gibt es einen Retter. Aber in erster Linie geht es darum, den Menschen zu lieben und das ist das, wo ich sage, es startet gut. So. Und ich muss jetzt gucken, dass ich mich nicht vergaloppiere. Aber wenn ich jetzt quasi Evangelisation, wenn das so nicht mehr passt, was ist denn die neue Form? Also wie kommen wir da mit Menschen ins Gespräch? Und ich habe gerade gedacht, das eine ist natürlich zu überlegen, wie müssen wir Veranstaltungen machen oder was ist das? Und da bin ich sehr bei missional als Wort. Das können wir ein andermal besprechen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber das andere, habe ich gerade gedacht, ist ein schöner neuer Ansatz, den du fast verkörperst für mich, nämlich auch in deinem Leben, dass du immer wieder in unterschiedliche Bubbles gegangen bist, aber wie ich jetzt ja höre mit der Haltung, ich höre dir zu. Und zwar, weil mich motiviert, dass ich Gott auch so erlebt habe, das erlebst du im Gespräch dann vielleicht auch schon, und weil ich auch glaube, dass dadurch nochmal was Neues sich verwandeln und entstehen kann. Das finde ich gerade einen total coolen Gedanken. Wir müssen nur noch ein Wort finden, dann können wir ein Buch schreiben, Josephine.
Ich finde es so cool, wie du das sagst. Also ich finde zum einen dieser Blick, Gott rettet mich in erster Linie vor mir selbst. Ich glaube, es gibt nichts in meinem Leben, was ich so sehr sagen kann, als dass Gott mich rettet vor den Dingen, in denen ich manchmal lande. Und was ich auch schätze, ist, diese Gespräche mit anderen Menschen verändern mich. Also ich habe zum Beispiel im Laufe meines Studiums mal bewusst entschieden, ich bin mit dem Gedanken von Pazifismus aufgewachsen. Ich habe ein Praktikum gemacht bei der Bundeswehr in der Militärseelsorge.
Wow.
Und das bedeutet ja ganz tief rein in eine komplett andere Welt. Und es gibt selten Menschen, die mich so beeindruckt haben wie die Soldatinnen und Soldaten in ihrer Art und Weise, wie unfassbar ethisch korrekt die sind. Wie viele Dinge die hinterfragen. Also ich habe das selten erlebt, dass Menschen einen so akkurat ethisch ausgerichteten Kompass haben. Das hat mich schwer beeindruckt. Und das ist auch, in mir ist eine Hochachtung gewachsen vor diesen Menschen. Und Leute, die dann noch sagen, ich bin nicht in erster Linie Soldat, solche habe ich im Übrigen gar nicht getroffen, die sagen, weil ich gerne mit Waffen spiele und weil ich gerne schieße und sowas. Das habe ich nicht getroffen, sondern Menschen, die gesagt haben, ich habe das gemacht, weil ich glaube, dass Deutschland anderen Ländern auch etwas zu geben hat und dass ich den Frieden beschützen will. So, und viele Gespräche, die ich führe, verändern mich auch einfach und verändern auch meinen Blick auf die Welt und auch meine Theologie. Und ich weiß, dass manche jetzt sagen, ja, das sagst du jetzt aber auch nur so, weil du so dolle menschenorientiert bist. Also wärst du systemorientiert zum Beispiel, wäre das nicht so. Und trotzdem glaube ich, dass im Gespräch mit anderen Menschen einfach Evangelium passiert. Und dass das etwas ist, was auch unserer heutigen Gesellschaft wieder viel zu geben hätte, wenn wir einander zuhören würden.
Ja. Krass, krass, cool. Ja, ich finde es gerade wirklich einen spannenden Gedanken und ich merke gerade, also erstens ist unsere Zeit fast rum und ich will noch mit dir ins Lagerfeuer, aber ich will ihn, glaube ich, auch am Ende dieses Gespräches stehen lassen, weil ich das ganz, ganz schön finde, die Idee. Und liebe ZuhörerInnen, es wäre echt schön, wenn ihr auch mal kommentiert, wie ihr das seht, weil ich habe gerade überlegt, dass ich das echt schön finde, das mal weiterzudenken, zu überlegen, kann moderne Evangelisation oder Mission sein, mit Menschen im Gespräch zu bleiben, weil ich auch viele Leute in diesem Bundestagswahlgeschehen und auch in dieser Bubble getroffen habe, die sagen, ich rede nicht mehr, ich bin es leid und es macht ja eh keinen Sinn und ich spreche nicht mit Leuten und hasse es keine Meinung und ich gebe ja vielen Leuten da auch recht, also sachlich erstmal. Und trotzdem habe ich immer so die Frage mir auch gestellt, ist vielleicht mein Glaube dann derjenige zu sagen, und trotzdem bleibe ich mit einem Standing und mit einer Sicherheit und Zuversicht in diesem Gespräch, oder wenn ich das als Christ formuliere, mit einer Überzeugtheit davon, dass wir geliebte Menschen sind in dem Gespräch, finde ich ganz spannend. Und auch von, ich sag mal so, der Diskussion mit Benedikt aus der letzten Folge, wie bleiben wir auch in unserem Bund, in den unterschiedlichen Bubblen, in denen wir sind, im Gespräch und trotzdem klar, und braucht es vielleicht auch mal diese Frage, glauben wir eigentlich voneinander, dass wir das Beste geben? Glauben wir das wirklich und können wir uns das versichern? Weil ich glaube, es geht nicht nur um ein Papier. Ich möchte nicht nur ein Papier von den Bubbles lesen, sondern ich möchte das im Gespräch hören und glauben wollen. So, also und glauben, ja, ich möchte auch das selber rüberbringen und sagen, ich glaube dir das. So, ich glaube dir das wirklich. Ich glaube, das wäre ein anderes Gespräch, als ich mir das sonst so vorstelle. Ja.
Ja. Und ich glaube, also was mir noch wichtig ist, es schließt ja nicht aus, dass wir konstruktiv miteinander streiten. Aber mir ist es einfach wichtig, dass über all diesem steht so, lass mal miteinander reden und lass im Gespräch bleiben. Und ich glaube, das kann man nicht besser zusammenfassen, als du das gerade gesagt hast.
Ja, danke. Bestimmt noch. aber ja, ich denke das gerne mal weiter. Und das hat mich inspiriert. Und dafür sage ich mal, schon mal danke, gleich kommt noch mal ein anderes Danke, aber schon mal danke dafür, weil das finde ich einen ganz coolen Gedanken und ich habe jetzt in diesem Gespräch die Bereicherung erlebt, dass deine Lebensgeschichte das tatsächlich so als Idee weckt und das finde ich auch ganz cool, dass du so dafür stehen kannst und das auch tatsächlich erlebt hast, finde ich super cool, richtig schön.
Danke, danke, dass du das so sagst.
Ja, wirklich cool. Okay, machen wir einen Punkt zusammen. Oder gibt es noch einen Gedanken, der raus muss?
Ich glaube, ich möchte noch ein was zu der Bundeswehr-Thematik sagen. Ja. Ich weiß, dass sich viele davon angegriffen fühlen, wenn man sagt, ich hab da ein Praktikum gemacht, weil ich dazu auch schon Gespräche hatte. Und ich möchte noch einmal an der Stelle sagen, ich will das nicht verharmlosen, was gerade passiert zum Thema Aufrüstung und alles Mögliche. Wirklich nicht. Und ich habe das Praktikum zu einem anderen Zeitpunkt gemacht. Und trotzdem ist mir das wichtig zu sagen, das ist auch ein Gespräch gewesen, was es wert war, geführt zu werden. Genau.
Ja, gut.
Das ist der einzige Punkt, den ich noch, glaube ich, machen möchte.
Und für alles Weitere kann es neue Gespräche geben. Also wenn da jemand also das ist ja auch die Idee auch von diesem Podcast, dass er uns inspiriert, weiterzusprechen. Genau, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also Leute, kommentiert mal, wenn das bei euch was inspiriert hat. Mich würde das wirklich interessieren. Vielleicht habt ihr noch einen zusätzlichen Gedanken oder auch irgendwie was, einen Hinweis, wie auch immer. Das würde mich wirklich interessieren. Dann, Josephine, gehen wir ans Lagerfeuer. Wir teilen beide ja, dass wir im Sommer gerne mit Menschen zusammensitzen. Ich habe diesen Podcast mal gestartet und habe gesagt, ich stelle mir das immer so vor, dass ich im Sommer mit irgendjemand ganz nett gegessen habe und dann sitzen wir in einem lauschigen Abend zusammen und ich kenne die lauschigen Abende dann so, dass die manchmal enden damit, dass man Lagerfeuer anschmeißt. Und ich persönlich bin jemand, ich sag das nochmal nach über 70 Folgen, ich starre gerne ins Lagerfeuer. Das hat für mich sowas ganz Besonderes, Mystisches fast schon, weil man im Lagerfeuer dann auch nochmal so ganz intuitive Gespräche, finde ich, hat. Also da kommt manchmal sowas raus. Es ist manchmal weniger Kopf, mehr Herz und manchmal ist es aber auch die Verbindung aus allem. Und naja, deswegen bitte ich dich, jetzt einfach mal so zu tun, als wenn wir am Lagerfeuer sitzen. Wir starren beide ins Feuer und ich halte dir drei Aussagen hin und eine Frage habe ich. Und du formulierst das weiter. Und vielleicht kommentiere ich das noch, vielleicht auch nicht, weiß es nicht.
Okay.
Okay. Also es geht los. Ich glaube tief im Herzen an
Gott und dass Menschen gut sind.
Punkt. Da sage ich gar nichts mehr zu, außer yes. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Rechtsextremismus. Mhm.
Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Ich hätte tatsächlich richtig, richtig Lust auf so eine Freizeit für alle Jugendlichen aus Ostdeutschland. Mhm. Weil ich glaube, dass die es gerade mit ihrer Meinung manchmal schwer haben. Und ich wünsche denen so eine Woche oder zwei Wochen, wo die auch mal aus den Kontexten der Eltern rauskommen können, wo ja auch viel Meinung mitgegeben wird. Einfach mal zu sagen, ich habe hier zwei Wochen Zeit frei und anders zu denken. Und ich darf hier auch einmal der Mensch sein mit all meinen Zweifeln, der ich bin. Das wünsche ich mir.
Cool, coole Idee. Ja, brauchen wir vielleicht auch, ne? Und zum Abschluss, ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Oh, ja, okay, die Frage hatte ich vergessen, da war ich jetzt nicht vorbereitet. Moment.
Finde ich auch gar nicht so leicht. Habe ich selber mal, als sie mir gestellt wurde, auch echt lange überlegt, weil ich da erstmal rattern da viele Leute so oder viele Gesichter so.
Ja, jetzt kommt. Ich glaube, ich würde mich gerne nochmal mit meinem Opa unterhalten, der verstorben ist. Weil der ist verstorben, als ich 14 war, der hat also gar nichts von dem mitbekommen, was ich gerade mache. Und der ist aber erst relativ spät in seinem Leben Christ geworden. Und mit dem würde ich gerne mal darüber reden, so wie das seine, also wie sich einfach sein Leben dadurch verändert hat. Ich glaube, darüber würde ich gerne mal ein Gespräch führen. Ja.
Cool. Coole Idee. Ja, vielen, vielen Dank. Josephine, ich hätte mit dir noch eine Stunde weiterreden können, bin ich ganz ehrlich, weil es gibt noch ganz viele Themen, die du angeschnitten hättest, wo ich echt noch mehr Fragen hätte. Da auch die Bundeswehrzeit, das würde mich wahnsinnig interessieren, bis hin zu Ostdeutschland und wie funktioniert das mit dem Glauben da, weil das, du hast ja einen Teil jetzt erzählen können oder so, aber wir hatten uns geeinigt, wir machen da so den Durchflug und wir sprechen mal über Bubble-Probleme, das finde ich auch wichtig. Aber ich will dir danken, weil ich dich als eine Person wahrnehme, die, wenn du zum Beispiel beim Bundesrat in den Verhandlungen aufgestanden bist und auch mal geworben hast, so authentisch ist, weil du wirklich was willst und da man schon in dem, wie du das sagst, dir abspürt, dass es dir wichtig ist, dass miteinander geredet wird. So, das habe ich bei einem Beitrag mir mal gespeichert bei dir und das fand ich schon wahnsinnig inspirierend. Plus dann die Worte, die du auf die Bühne bringst und so, finde ich ganz, ganz cool. Deswegen war es mir eine große Freude, dass du hier im Podcast warst und will dir von Herzen danken.
Ja, danke dir auch, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. So langsam kommt hier die Sonne raus. Das ist auch angesagt. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Ich hoffe, du hast das auch. Oder nicht?
Die Sonne war vorhin kurz da, jetzt ist sie wieder weg.
Oh nein.
Und sie kommt auch, glaube ich, heute nicht nochmal
wieder.
Dann
hoffen wir auf morgen. Aber ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und danke dir und sag mal, bis dann. Ciao.
Ciao.